das war direkt dein erster Beitrag zum Nerdic Talking Podcast war ein.
Ja, ich vermisse ja die Räuspertaspe.
Sowas haben wir hier noch nicht.
Da fehlt noch was.
Hallo Mario.
Hallo Thorsten. Ja, jetzt bin ich zum ersten Mal auch dabei und freue mich natürlich.
Ja, eigentlich hatte ich ja vor, so einen Running Gag draus zu machen und jedes Mal drunter zu schreiben, leider wieder ohne Mario.
Mhm. Ja, jetzt habe ich dir das
Mario war nicht dabei.
Das tut mir leid.
Und irgendwann dann mal, diesmal mit Mario, Punkt, nein, Scherz.
Aha. Ja, Thorsten, erstmal vielen Dank, dass du mich so nett hierhin begleitet hast. Denn als ich heute zu Hause war, sah ich auf einmal an meinem iPhone so ein Symbol Ortungsdienste. Und dann habe ich gedacht, okay, vorhin hast du mal die Maps-App geöffnet, machst du die, gehst nochmal hin, beendest die nochmal ganz. Aber das war es dann auch nicht. Dann mal in den Datenschutzbestimmungen geguckt und da war diese Freunde-App an.
Sowas auch.
Die mich dann dauernd beobachtete. Und wie sich herausstellte, hast du was gemacht?
Ich habe gesagt, benachrichtige mich bitte, wenn der Mario losfährt.
Okay.
Weil ich nämlich noch duschen wollte und habe gedacht, dann gehe ich genau dann duschen, wenn der Mario losfährt.
Naja, genau, für sowas ist die App ja da, ne? Ich kann mich ja nicht beschweren, wenn ich das freigebe.
Richtig. Saugt dann ein bisschen Akku wahrscheinlich.
Ja, also ja. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war es auffällig und fand es ganz lustig, dass ich es eigentlich sehen konnte, dass ich da überschattet oder überwacht wurde.
Tja. Ich habe es ja auch eine Zeit lang mit ein paar Arbeitskollegen genutzt, aber nachdem ich dann immer, wenn ich zum Mittag gegangen bin, Mahlzeit oder irgendwas geschickt gekriegt habe, habe ich es dann irgendwann wieder ausgemacht, weil das ging mir dann doch zu weit.
Da hast du die wieder entfernt aus der Freundesliste?
Ja, ich habe den Tobias dann da rausgeschmissen, ja.
Okay.
Und ich hatte auch ständig diesen Pfeil oben in der Leiste. Also ich wurde auch permanent gestalkt quasi. Aber schön, dass es was nicht alles gibt. Meine Freundin weigert sich ja, das mit mir zu nutzen.
Achso, meine nicht. Aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass die das gar nicht wirklich nutzt, dass ich das immer nur bei ihr nutze. Und ab und zu, wenn ich sie gar nicht weiß, wo sie ist und das iPhone das nicht anzeigt, dann muss ich ihr dann eine SMS schicken. Dann kommt sie quasi wieder online und dann kriege ich auch wieder einen ordentlichen Standort.
Guter Trick. Ja, ich finde das eigentlich ganz, ganz sinnvoll. Aber auch wenn ich natürlich der Administrator des Telefons bin, habe ich es nicht einfach aktiviert. Ich habe sie gefragt, sie meinte nein und dann
muss man ja schon, nicht. Ja, das muss man schon fragen, finde ich auch. Also meine Kinder wollten es auch nicht unbedingt. Die waren jetzt auch so oder so.
Ja, wobei da kann man ja noch, da kann man doch noch sein Veto nutzen und sagen, ihr macht es aber trotzdem.
Ja, da habe ich ja kein Veto.
Sonst gibt es von Papa keinen iTunes-Gutschein mehr demnächst.
Okay, das wäre natürlich ein Druckmittel, das würde auf jeden Fall klappen, das stimmt. Damit kann man fast alles erreichen.
So, haben wir denn auch was Aktuelles, über das wir uns unterhalten können? Die Woche kaum miteinander gesprochen.
Ein bisschen was Aktuelles habe ich, wobei, das sind vielleicht auch nicht mehr die aktuellsten Sachen, die man da sieht. Ich war die Woche auf der CeBIT einen Tag. Und wie gesagt, da sind ja jetzt nicht mehr die neuesten Highlights, die man einmal im Jahr sieht. Das ist ja schon länger nicht mehr so auf der CeBIT. Aber es waren halt doch ein paar interessante Sachen dabei, fand ich.
Habt ihr denn wieder lecker was zu essen bekommen?
Ja, das auf jeden Fall. So. Wenn Timo dabei ist, gibt es immer was Leckeres zu essen.
Hat er wieder zwei Portionen gegessen?
Nee, diesmal nicht. Nee, wir haben irgendwo so einen kleinen Restaurant da gegessen. Das war eigentlich ganz in Ordnung. Und haben uns auch nett unterhalten dabei. Da waren noch andere, die uns da freundlicherweise eingeladen hatten von unserem Provider. Und das war auch ganz nett und ganz interessant. Zum einen habe ich mir da angeguckt von Citrix so eine Dropbox-Variante. Das heißt, Citrix setzen wir in der Firma ein und die haben jetzt was, was ähnlich ist wie eine Dropbox, bloß dass man es halt auch, wenn man möchte, in der eigenen Private Cloud nutzen kann. Und man kann es natürlich auch, also man könnte die Daten auch in Public Cloud setzen oder man kann auch beides fahren. Aber für eine Firma ist es eigentlich ganz, ganz gut, denn so Dinge wie Dropbox, die kennen die Leute natürlich und nutzen die auch gerne, aber die sind ja natürlich jetzt nicht so die sichersten Einstellungen vielleicht für irgendwelche Firmeninternas, dass man die Daten dann irgendwo in Amerika lagert und man weiß nicht, was damit passiert. Und da hat Citrix eigentlich was ganz Schönes gemacht, halt. Ich denke mal, wenn man sich das so anguckt von der Web-Oberfläche und von den Apps her, ganz stark an die Dropbox halt angelehnt.
Wie nennt sich das?
File-Share oder Share-File. Citrix Share-File nennt sich das. Und man kann halt Daten speichern, Daten mitnehmen, Daten versenden mit so einem Link, wie man das von der Dropbox her kennt. Es gibt so eine Versionierung von einzelnen Dateien, die man geändert hat, die man in der History sich auch angucken kann. Ist eben auch ganz schön.
Auch nicht schlecht. Hätte mein tolles Skript überflüssig gemacht, was ich neulich für euch schreiben durfte.
Hätte, wenn wir es denn kaufen würden. Also das müssen wir erstmal gucken, wie das lizenzmäßig ist, wie teuer das ist. Und wir das einbinden können. Aber wenn das so wäre, dann könnten wir das wirklich nutzen, um Dateien auch zu versenden an extern. Wir haben halt beruflich manchmal mit Leuten zu tun, die so eine Megabyte-Begrenzung haben von 2 Megabyte-Dateien nur.
Per E-Mail.
Per E-Mail. Und dafür wäre das natürlich ideal. Ja. Da wird halt nur dieser Link verschickt.
Ich mache es ja sogar auch so, dass ich, wenn ich meine Kreditkartenabrechnung oder irgendwas zur Firma schicken muss, dann schicke ich da auch immer nur noch einen Dropbox-Link, weil mir dauert das auch einfach zu lange sonst, weil du musst ja den Mail-Client so lange aufhaben, wenn du es per E-Mail verschickst.
Dabei bist du so schnell unterwegs.
Ja, gut, trotzdem, aber das allein schon 5 Minuten, das Ding noch offen zu halten oder so, liegt dann aber auch ein bisschen an unserem tollen Lotus Notes-Server. Mhm. Der steht halt in der Firma und wir haben da irgendwie nur eine 2-Mbit-Leitung oder so. Und die ist auch permanent überlastet. Also das Ding ist wirklich so recht langsam, egal wie ich es mache. Und deswegen, weil von einer privaten E-Mail will ich es nicht schicken. Und dann packe ich halt eben schnell nur den Dropbox-Link in die Mail rein. Und dann geht das los. Und die Dropbox kann ja sogar dann auch noch, also der File muss ja noch nicht mal fertig abgeloadet sein, wenn ich dann schon die Mail verschicke.
Ach so, das ist natürlich ein Vorteil. Das
ist ja auch ganz cool, einfach in den Ordner reinkopieren und dann schon mal rechte Maustaste Link teilen und dann die URL eben schnell in die Mail kopieren.
Ja, dann was mir noch aufgefallen ist auf der Citrix so beim Vorbeigehen, dass es jetzt ziemlich viele Rechner gibt, die so aussehen wie ein iMac, halt aber mit Windows. Und es ist halt ein Rechner, wo hinter dem Panel halt die ganze Hardware eigentlich steckt. Von Dell zum Beispiel haben wir uns da so ein Ding angesehen, wo dann auch mit optischem Laufwerk und so weiter alles irgendwie drin ist. Sieht auch ganz schön aus, aber ist natürlich letztendlich so ein Plastikteil. Ne? Mhm. Also ist jetzt natürlich nicht so elegant wie ein iMac.
Ja, von Samsung gibt es so Dinge auch. Ich meine, das wundert ja nicht, dass Samsung was herstellt, was andere auch haben. Ich glaube, unser Geschäftsführer hat so ein Ding. Das sah noch nicht mal so 1:1 kopiert aus. Also das ist schon vom Design her zumindest. Also klar, die Idee ist natürlich wieder, ich packe einen Laptop in einen Desktop-PC. Das ist jetzt schon so ein bisschen Apple-Style irgendwie. Ich glaube, vorher hat es ja keiner wirklich gemacht. Aber ja, Material kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe nicht angetouched. Aber so vom Design her war er schon, er hatte zum Beispiel, war so asymmetrisch designt. Der hatte quasi links an der Seite eher den Fuß. Und dann eben unten so eine Platte.
So eine Platte, wo dann der Rechner auch drin war.
Genau,
der war quasi. Ja, das habe ich auch gesehen. Fand ich aber jetzt nicht so schön, wie jetzt den zum Beispiel von Dell, der letztendlich aus, also so ein bisschen wie so ein iMac, wo wirklich alles hinten drin war.
Ich finde jetzt gar kein Bild, aber ja, das war schon, habe ich auf jeden Fall schmunzeln müssen, als ich es gesehen habe. Aber es bleibt natürlich ein Windows drauf. Von daher.
Und wie du auch sagst, ich denke mal so ein bisschen, die Zielgruppe ist dann auch irgendwie sowas, so Geschäftsführer oder irgend sowas, wo es halt repräsentativ hübsch aussehen soll, aber es vielleicht nicht in die IT-Landschaft reinpasst, dass man da halt was anderes außer Windows nimmt.
Ja. Und sonst noch was?
Dann sind wir noch weitergegangen, haben uns unter anderem XT Commerce angeguckt. Das ist ja so ein Software, womit man halt so einen Webshop aufmachen kann, kennst du ja gut. Und was ich da faszinierend fand, war halt, was die programmiert hatten, eine Integration in Facebook. Also man hat halt einen Shop, der ist in Facebook drin und man kommt auch nicht aus dem Shop heraus oder aus Facebook heraus. Also man bestellt, macht den Bestellvorgang wirklich komplett innerhalb von Facebook. Und da kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch eine Zukunft hat. Für diese Software.
Aber da muss dann der Käufer sich den Shop quasi als App innerhalb von Facebook also zugelassen haben oder wie funktioniert das dann?
Ah, das weiß ich nicht. Das sah so aus, als wäre das einfach in der Web-Oberfläche drin. Okay.
Das heißt, wenn ich jetzt die Seite von einem Shop besuche in Facebook, dann habe ich da die Dinger drin, oder?
Genau.
Okay.
Aber es könnte natürlich auch sein, dass es so eine App ist, die ich zulassen muss. Das wäre natürlich ein bisschen nachteilhaft. Das weiß ich nicht. Das konnte man so noch nicht sehen. Es sah auch noch ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt aus. Also es war so irgendwie so gerade fertig und noch nicht released.
Okay.
Aber ich fand es auf jeden Fall ganz schön.
Die XT-Commerce, die haben ja eh recht viel geändert in den letzten Jahren. Ne? Die haben ja, anfangs war es ja mehr oder weniger ein OS-Commerce-Ableger, wo dann auch die GPL relativ frei ausgelegt wurde, inwieweit man sowas jetzt closed machen kann und nicht den öffentlichen Link irgendwie zulässt und wenn Leute dann den Copyright-Hinweis rausgeschmissen haben, wurden sie abgemahnt und sowas. Das war mir schon alles so ein bisschen Dorn im Auge, aber jetzt eben, dass sie alles nochmal neu geschrieben haben, ist
genau.
Natürlich dann ganz... ganz okay. Allerdings
das haben sie ja. Die haben jetzt alles nochmal neu geschrieben und verkaufen das halt jetzt.
Genau, sie haben es ja schon immer frei, verkauft. Sie haben es vorher auch verkauft. Also, XT-Commerce war ja schon immer gegen so eine Supportgebühr zu haben, was ich auch okay finde. Also, man soll ja um Gottes Willen auch mit Open Source Software Geld verdienen. Und ich finde dann auch so ein Geschäftsmodell, die Software ist frei, aber der Support kostet eben, das finde ich halt schon in Ordnung. Also, weil. Kann mich ja keiner zwingen, den Leuten umsonst die E-Mails zu beantworten oder sowas. Aber es ging ja dann so weit, dass quasi auch die Software nur zu bekommen war, wenn du ein Premium-Abo quasi hattest und die auch wirklich gegen Seiten versucht haben vorzugehen, wo eben diese Software verteilt wurde. Und sie haben das dann, glaube ich, über so einen kleinen Trick versucht. Und zwar gibt es ja zum einen eben dieses... das ist jetzt quasi einfach nur der Quellcode, der ja eine Ableitung von der GPL quasi, also von OS Commerce war, dass der natürlich schlecht noch nachträglich zu schützen war, aber es waren ja eben Bilder drin und HTML-Designs. Und da haben sie quasi versucht, das irgendwie darüber, weiß gar nicht, ob das dann Urheberrecht oder ob das andere dann nicht, also auf jeden Fall über irgendwie so eine Auslegungssache da versucht haben, dann darüber hinzukriegen, dass einer eben nicht einfach deren Bilder weitergeben darf. Das war halt schon so ein bisschen Feindbild XT-Commerce, wobei ich den Job ja auch beim Klaus entsprechend angepasst hatte und da auch ganz gerne so ein paar Kleinigkeiten reinprogrammiert hatte, weil das schon vom Ansatz her alles ganz gut war mit der Template-Engine. Also verglichen mit OS-Commerce war es halt schon ein Traum eigentlich, in dem Shop was zu machen. Ja, und jetzt halt, dann haben sie das alles neu geschrieben. Ist natürlich nach wie vor PHP. Und damit sie das jetzt dann schützen konnten, haben sie es halt so komisch verschlüsselt irgendwie. Das finde ich halt auch immer, ist halt so ein Problem von Software, die ich halt gerne verkaufen möchte und die auf dem Webserver laufen soll. Die kann ich halt schlecht wirklich im Quellcode dann irgendwie rausgeben. Aber irgendwelche komischen Verschlüsselungsmodule noch installieren zu müssen oder sowas, das finde ich auch immer, Zumal es ja auch die Geschwindigkeit der Software dann doch ein bisschen runternimmt.
Ist nicht so schön. Das Einzige, was wir ja noch geguckt hatten, was auf jeden Fall offen war, waren diese Sprachdateien.
Ach so, genau.
Interessierte sich darum, dass ob man das vielleicht übersetzen kann in eine andere Sprache, die noch nicht vorhanden war. Und das war alles offen zugänglich.
Okay. Ich warte da jetzt eh wegen Timo, hat dich jetzt nicht so sehr interessiert
genau.
Eigentlich.
Mich hat, wie gesagt, ich fand es nur interessant, halt diesen Facebook-Shop, weil ich sowas vorher noch nie gesehen habe.
Aber es ist ja sogar, wenn man mal sich im Web umguckt, glaube ich, sind ja echt riesengroße Shops mittlerweile sogar mit OS-Commerce gemacht.
Die Referenzliste war ganz gut. Ja. Also ich denke so. Und der Stand war jetzt auch, also nicht so ein Mini-Stand, also waren schon so, 10 Leute oder so, die herumliefen. Wo? War schon ganz gut besucht, im Gegensatz zu manchen anderen Ständen, wo wirklich nur irgendwie so ein Rechner und Unterstand oder so von was anderem ist. So ging eigentlich. Ja, was wir uns noch angeguckt haben oder was ich noch beachtenswert fand, wir waren auch bei Kaspersky, einem Virenscanner-Hersteller. Was ich da eben auch ganz schön finde, diesen Trend, dass es eben nicht nur das reine Virenscannen ist, was die jetzt heutzutage können, sondern immer viel, viel mehr. Zum Beispiel, was jetzt für uns in der Firma ganz interessant ist, ist halt, dass man dadurch auch so einen Update-Server ersetzen kann. Der halt neben den Microsoft-Patchen auch alle anderen Patch oder andere sicherheitsrelevante Patche einspielt, zum Beispiel jetzt ganz aktuell Java-Updates und so weiter, die jetzt doch öfter mal notwendig waren.
Täglich.
Quasi täglich. Und der macht das eben auch, sagen wir so, moderiert, dass er halt nicht einfach alles reinknallt, sondern bei den Java-Updates oder bei dem Flash oder was es da eben gibt, dann geht es eben über Secunet, heißt es, glaube ich, also so einen Dienst, die dann gucken, wo ist jetzt wirklich eine Sicherheitslücke und wo müssen wir was einspielen. Und das passiert dann halt auch über diese Kaspersky-Oberfläche. Ist halt so ein zusätzliches Tool von vielen, die jetzt da anbieten. Das finde ich eigentlich auch eine ganz interessante Entwicklung.
Was habt ihr für einen Virenscanner in der Firma im Moment?
Avira.
Achso, auch, ja. Haben wir auch.
Hm. Aber irgendwie waren wir da ewig mit zufrieden, aber mittlerweile ist die Konsole nicht mehr so, wird wohl nicht mehr so weiterentwickelt oder wir merken zumindest nichts davon. Und deswegen überlegen wir halt, den abzulösen. Und da wäre Kaspersky, glaube ich, ganz gut.
Fahrt ihr eigentlich auch auf euren Servern wirklich Virenscanner?
Ja, ne? Ja.
Ja, das finde ich irgendwie immer so komisch. Also
was wir jetzt, wo ich mich jetzt auch noch erkundigt habe, war bei NetApp. Wir haben ja auch NetApp im Einsatz. Und da gibt es auch sogar eine offene Schnittstelle. Da muss man nichts bezahlen bei NetApp. Und kann eben direkt auf dieser Dateiebene auch nochmal einen Virenscanner anschließen. Dann gibt es also eine Schnittstelle, so eine V-Schnittstelle nennt die sich. Und da ist es halt nur die Frage, welche, also es gibt wohl nicht so viele Virenhersteller, die das unterstützen. Und zum Beispiel Avira macht es wohl nicht und Kaspersky macht es noch nicht. Die haben uns gesagt, die würden daran arbeiten.
Mhm. Ja gut, das leuchtet mir auch immer ein, dass ich Dateien scanne und sowas, aber ich finde es halt irgendwo immer ein komisches Betriebssystem, wenn ich halt einen SQL-Server betreibe und muss da einen Virenscanner drauf fahren. Das ist so irgendwie.
Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel auf den, wo SAP draufläuft und so weiter, da haben wir keine Virenscanner. Wo wir auch keine drauf haben, sind auf so Servern von der Konstruktion, wo es so auf Speed eigentlich ankommt, bestimmte Dinger, wo irgendwie so Simulationssoftware draufläuft und so weiter, da haben wir jetzt auch keine drauf. Aber die stehen ja auch nicht so direkt im Netz, da surft jetzt auch keiner mit und macht sonst irgendwas. Das ist halt so ein bisschen verborgen.
Ich merke das halt immer, ich habe ja zwischendurch auch mal Themen, wo ich dann doch, wenn ich so Architekturberatung mehr mache, dass ich dann auch schon mal dahin komme, um dann mal beim Patch aufspielen irgendwo helfe oder sowas.
Mhm.
Und wenn das halt ein Server unter Windows ist, dann ist es halt auch oft so, den Virenscanner darf man nicht ausmachen oder kann man auch technisch gar nicht ausmachen dann. Und wenn ich einen Patch einspiele, dann ist das einfach so grottenlangsam, weil dieser Virenscanner sich da halt immer reinklemmt. Und das führt halt echt manchmal so weit, dass so ein Patch einen halben bis einen ganzen Tag dauert, nur weil er halt da ständig irgendwelche komischen Dateien 32 Mal nochmal scannt oder sowas.
Naja, ob es dadurch wirklich dann einen halben Tag länger dauert.
Ja, doch, das liegt da, ist so ein Da spielt dann auch noch mit rein, dass dieser Windows-Installer halt der letzte Scheiß ist einfach, weil er halt jede Datei, bevor er die schreibt, also es fängt an, er liest die Datei, die er überschreiben will. Okay, das erste Mal, eine Datei wird gelesen, das heißt, der Virenscanner hängt sich rein. Dann liest er die Datei, mit der er das überschreiben will, ob die okay ist.
Mhm.
Auch noch okay. Dann überschreibt er die Datei. Und dann liest er nochmal, ob er die Datei auch richtig überschrieben hat. Also im Prinzip liest er fünfmal eine Datei, obwohl er eigentlich nur einmal eine Datei schreiben soll. Ist schon sehr nervig.
Mhm.
Weil gehen halt scheinbar davon aus, dass die Dateien von vornherein kaputt sein müssten. Sonst muss man nicht 20 Mal nachgucken, ob die in Ordnung ist. Also es ist schon immer. Und da frage ich mich halt jedes Mal, okay, das ist hier ein Server. Da meldet sich niemals im Leben ein User drauf an. Der sollte firewall-mäßig so abgeschirmt sein, dass wirklich nur die 3-4 Ports, die jetzt hier für die Dienste gebraucht werden, überhaupt innerhalb des internen Netz offen sind. Und warum bitte habt ihr hier jetzt einen Avira drauf oder sowas? Also, naja.
Wahrscheinlich dann so eine Art Standard.
Ja. Standard, Fehler im System an der Stelle.
Mhm.
Böse Windows.
Dann waren wir noch bei Vodafone und haben uns die neuen BlackBerry-Modelle angeguckt. Dieses Q10 und Z10.
Das Q10 war das, was nur für Timo rausgekommen ist, was er eine Tastatur hat.
Richtig? Genau, das mit der Tastatur.
Wir haben uns ja alle gefragt, immer als die Vorstellung war, ne, warum machen die noch eins mit Tastatur? Wer ist der Anwender dafür? Das ist Timo.
Ja, sind halt die Leute, die halt ständig gerne und schnell auf ihren alten Blackberries schreiben und das davon nicht Abstand nehmen wollen. Aber der Herr, der uns das da bei Vodafone gezeigt hatte, der sehr kompetent war, der hat auch mit Engelszungen auf Timo eingeredet und hat ihm gezeigt, wie toll diese Tastatur ist, diese Touch-Tastatur auf diesem Z10. Und ich fand es auch, also in der Demonstration war das auch gut. Der macht halt die Vorschläge, also die, wenn man jetzt einen Buchstabe oder zwei eingibt, macht er halt einen Vorschlag, welches Wort das werden kann, wie man das ja von iOS auch kennt. Wobei er macht das jetzt direkt oberhalb von der Taste, die man halt jetzt als nächstes anschlägt oder die man eben angeschlagen hat.
Also nicht oben in einer Liste, wo das...
Genau, nicht oben in der Liste, sondern oberhalb der Taste. Und man braucht dann nur einmal hochswipen und dann hat man das halt übernommen.
Und das ist, glaube ich, auch irgendwie kontextbezogen oder sowas, ne?
Das weiß ich nicht, ob das kontextbezogen ist. Nur, was mir aufgefallen oder was, wo er was erkennt, ist, er macht das automatisch in drei Sprachen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das auf Englisch schreibe und das erste Wort auf Englisch geschrieben hat, dann hat er das erkannt und wird dann das nächste Wort auch auf Englisch dann vorschlagen. Und schreibe ich in dem gleichen Text halt als nächstes wieder was auf Deutsch, dann schlägt er eben das wieder auf Deutsch vor. Das fand ich schon beeindruckend, weil das kennt man ja von iOS jetzt nicht so. Dann ist halt dieses Balance-System, finde ich halt auch sehr gut. Es soll halt eine Trennung darstellen zwischen geschäftlichen und privaten Applikationen oder eben eigentlich dem kompletten Umfeld. Mhm. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Kalender, da sehe ich alles drin. Geschäftliche und private, gehe ich dann auf so ein Schloss in diesem geschäftlichen und sehe ich halt immer noch den kompletten Kalender, aber die geschäftlichen Termine sind halt mit so einem Schloss hinterlegt. So dass er brachte das so als Beispiel, angenommen irgendwie Tochter will irgendwie mal mit dem Handy spielen, musste jetzt vielleicht nicht alles sehen, wie auch immer, oder man gibt es aus der Hand und dann sind halt die geschäftlichen Sachen gesperrt, aber man hat sie trotzdem noch drin.
Okay, das, ich glaube, der Anwendungsfall ist jetzt nicht der Beste, den er da gewählt hat.
Ja.
Aber allein schon, dann, dass man vielleicht auch um 18 Uhr, wenn man Feierabend hat und trotzdem noch das Gerät weiterverwendet, dass man dann einfach da sich selber quasi aussperrt von seinen geschäftlichen Sachen, um mal vielleicht ein bisschen abends das Gerät zwar noch weiter zu nutzen, aber dann wirklich nur noch privat und eben nicht noch die geschäftlichen E-Mails sieht und nicht die geschäftlichen Kontakte noch irgend oder direkt nochmal sieht, was man morgen alles auf dem Terminkalender hat und so. Also ich,
genau, das ist die eine Seite, die Seite halt von dem Anwender. Die andere Seite ist ja immer die Seite von dem Administrator in der Firma. Und der hat ja eventuell ein Problem damit, wenn so eine Vermengung ist zwischen dem Privaten und dem Geschäftlichen. Zum Beispiel hat jetzt einer sein iPhone da, hat er da private Sachen drin. Ist es halt immer fraglich, kann ich ihm das rechtlich jetzt einfach sperren oder so weiter? Nehme ich ihm sonst irgendwas weg, was er ja nur da hat? Okay. Habe ich aber jetzt so eine klare Trennung? Kann jetzt, wenn jetzt irgendwas passiert, er hat sein BlackBerry verloren, kann ich ihm ja das Geschäftliche einfach komplett löschen und gut ist. Dann habe ich aber gar keine Probleme, gar keine rechtlichen Probleme damit.
Oder er wird in den nächsten Tagen die Firma verlassen, weiß es aber noch nicht. Dann kann man ihn auch schon mal
das sind natürlich
als kleinen Vorboten schon mal den geschäftlichen BlackBerry-Teil abklemmen. Das
sind natürlich so die realistischeren Beispiele, die ich aber jetzt nicht so anbringen wollte.
Okay.
Genau. Na, das ist ganz schön. Also das ist schon, also ich finde das gut mit dieser
Trennung. Und hast du das Gerät auch wirklich mal in der Hand gehabt?
Ja, ich habe auch damit geschrieben und fand es auch, das klappte auch gut.
Wie fühlt sich das an? So von der Wertigkeit her schon.
Besser als irgendwie so manch anderes Android-Handy oder so. Also es war schon ganz in Ordnung, fand ich. Und was aber Voraussetzung ist, damit eben dieses Balance klappt, man braucht halt einen neuen BlackBerry-Server dafür. Mhm. Das heißt also, mit unseren alten Geräten, die können wir nicht mit dem neuen BlackBerry-Server nehmen und umgekehrt. Und dieser neue BlackBerry-Server, der arbeitet wohl auch über ActiveSync. Wird ja eben angeschlossen an Exchange oder was man eben hat. Also ist es auch so ein bisschen anderer Zugang. Das heißt, diese Erfahrung, die man sonst manchmal hat mit dem BlackBerry, dass im Prinzip das früher von sich gibt, dass eine Mail da ist, bevor man eigentlich in Outlook seine E-Mail kriegt, die wird dadurch wahrscheinlich dann doch wieder ein bisschen langsamer.
Aber kann er nicht auch über ActiveSync einen Push machen?
Kann er auch, genau. Das wäre auch die Möglichkeit. Aber wenn ich das mache, habe ich nicht mehr dieses Balancing. Also ich kann dann nicht mehr dieses Trennen von geschäftlich und privaten Dingen machen. Weil das wäre ganz einfach. Ich kann es einfach über ActiveSync wie ein iPhone oder sonst irgendwas auch
ein. Nein, dass der Server selber das quasi vom Exchange gepusht kriegt und dir dann weiter pusht. Dass der halt nicht.
Der BlackBerry-Server.
Ja, genau. Weil ich verstehe nicht, warum es jetzt schneller gehen soll, wenn es.
Ja, ich glaube, bisher ist durch die Komprimierung und ich weiß nicht genau wodurch, auf jeden Fall ist es. Bin ich immer verwundert, wie schnell das bei dem BlackBerry-Gerät immer ankommt, dass es wirklich da ist, bevor eigentlich Exchange jetzt an Outlook irgendwas gemeldet hat.
Okay.
Und das scheint jetzt dadurch langsamer zu werden.
Gut, wobei Mails ja auch eigentlich keine Sachen sein sollten, wo man innerhalb von, wo es auf Sekunden ankommt, wie schnell ja, man darauf reagiert. Natürlich nicht,
aber ich
finde ja sogar diesen, also ich sage das oft und ich werde da oft belächelt, wenn ich das sage, aber ich sage immer, wichtige Sachen kommen nicht per E-Mail. Und da halte ich mich persönlich auch dran. Also wenn ich was Wichtiges habe, dann rufe ich an oder schicke eine Nachricht, von der ich eine Bestätigung kriege, dass er die gesehen hat.
Mhm.
Man kann parallel natürlich auch noch eine E-Mail vorab schicken oder sowas, aber ich finde, sich wirklich nur auf diese E-Mail zu verlassen, ist immer ganz gefährlich.
Ist riskant, das stimmt.
Und man merkt es aber doch, dass da viele Leute wirklich von ausgehen, ich habe es ja per Mail geschickt. Also, und das ist jetzt wirklich irgendeine super wichtige Business-Sache gewesen und dann ist das halt so, ja, man hat nichts gehört, also ist es wohl okay gewesen.
Mhm. Also da wäre was für dich gewesen, die DE-Mail, die wurde ja auch vorgestellt.
Ja, ein Traum, genau.
Aber die haben uns dann wirklich nicht angeguckt. Das war dann doch nicht so spannend.
Hm.
Ja, aber ich mache das ja auch manchmal, wenn ich dir was schicke, wenn ich denke, es ist wichtig, dann schicke ich dir eine iMessage. Und wenn es aber sowas ist, was du irgendwann mal lesen kannst vielleicht, dann schicke ich dir das halt per E-Mail.
Genau, wobei das jetzt ja auch meistens keine Sachen sind, wo es um Leben und Tod geht.
Nee, das
aber halt irgendwie ja. Eine Auftragsbestätigung oder sowas
ja, klar.
Per E-Mail zu schicken und dann ist oder ein Auftrag noch besser und man hört nicht, dann geht man davon aus, ja, dann wird das wohl geklappt haben und dann wundert man sich 3 Wochen später, warum die Teile nicht kommen oder sowas.
Ja.
Da ist schon ein bisschen zu viel Vertrauen in die Technik manchmal da. Zumal ich ja eben auch aus der Zeit, wo ich beim ISP da ein bisschen ausgeholfen habe, da hat man auch schon mal mitgekriegt, wie oft mal auch mal vielleicht mal was nicht funktionieren kann. Und ich meine, das ist dann auch immer für die Kunden, glaube ich, ein gefundenes Fressen gewesen, dass da angeblich an dem Tag, wo der Mail-Server ausgefallen war, ja eine Bestellung reingekommen ist, die quasi das Volumen des letzten halben Jahres überschritten hat oder sowas. Und man sich dann auch immer fragen kann, naja, ob das jetzt alles so dann... Naja.
Tja. EDV ist immer schnell ein Sündenbock, ne? Da kann man mal sagen, das liegt daran.
Richtig.
Witzig war auch, als wir durch die Gänge gingen, haben wir so einen kleinen Roboter gesehen, vielleicht so 50 cm hoch. Und der spielte gerade mit dem Ball, also konnte so im Raum halt diesen Ball erkennen und konnte davor treten. Und dann kam die Frau, die den da irgendwie bediente oder für den zuständig war, strich ihm irgendwie so auf den Kopf und dann wurde er so ruhig, hat ihn dann hingelegt, dann hat er sich von selber wieder aufgerichtet vom Boden her und dann sagte sie zu ihm, mach mal den Gangnam-Style und dann hat er selber seine Musik mitgebracht und fing dann an, den Gangnam-Style zu tanzen, richtig cool, richtig super. Und war direkt so eine Traube um den Roboter rum und am Schluss haben alle applaudiert und so, das sah echt super aus. Also waren auch mal so ein paar andere Dinge, die man da mal so bewundern konnte.
Und gab es auch wieder jede Menge Leute im Anzug mit Luftballon, den sie für zu Hause mitgebracht haben. Das finde ich immer so schön, die ganzen Schnäppchenjäger, die da unterwegs sind.
Ja, aber eigentlich weniger.
Mit Tüten und irgendwelchen Luftballons
auch, aus der... Also Luftballons gab es gar nicht, oder habe ich zumindest nicht gesehen. Und ein paar mit großen Tüten gibt es natürlich immer. Und man sah auch so ein paar, weiß ich nicht, was die aussagen, wie Schüler, die da irgendwie durchtigerten. Aber ich glaube, es ist weniger geworden. Weil da gibt es ja wirklich nicht viel. Man kann da nichts kaufen und da irgendwelche komischen Präsente da mitzunehmen. Lohnt sich, glaube ich, nicht.
Ja. Ich war ja schon viele Jahre jetzt nicht mehr, mir war das immer zu anstrengend.
Ja.
Vor allem mit Timo.
Warum?
Ach, weiß ich nicht. Das war immer viel Lauferei auf jeden Fall. Ja, und es ist ja heutzutage ist ja nicht mehr so viel Interessantes, dass man da Breaking News irgendwie mitkriegen würde. Ich meine, jetzt in eurem Fall, wenn man sich ein paar Termine macht und dann einfach wirklich persönlich mit den Leuten die Sachen mal zeigen lässt und wenn man irgendwo ein Geschäftsessen hat oder sowas, dann ist es ja top, weil dann kann man einfach das kombinieren, dass man 4, 5 Firmen einfach mal an einem Nachmittag sich anschauen kann, mal die besuchen kann. Aber so als, um sich da zu informieren, finde ich die Cebit halt echt nicht mehr das richtige Medium irgendwie. Deswegen spare ich mir das jetzt immer.
Ja, es hat sich halt alles verändert, ne? Heute kann man halt im Internet schneller alles nachlesen.
Ja. Ja, und zumal da jetzt wirklich, ich glaube, dafür hat sie nicht genug Gewicht, ist jetzt nicht wie eine E3 oder sowas für die Videospielbranche, wo wirklich irgendwelche neuen Sachen präsentiert werden, sondern da ist halt der alte Scheiß, der schon vor einem halben Jahr alt war, den sie da zeigen.
Das stimmt. Was auch ganz lustig war, wie gesagt, wir haben uns ja mittags da hingesetzt, was gegessen, hatten uns unterhalten. Und der eine erzählte, wo ich mir ja auch schon mal Gedanken drüber gemacht habe, dass er sich was angucken will bei D-Link wegen Heimüberwachung. Das heißt also, eine Kamera zu Hause, aber bei ihm wurde irgendwie eingebrochen, beziehungsweise wurde versucht einzubrechen und sind aber nicht durchgekommen und jetzt will er sich so eine Kamera da aufstellen. Das habe ich mir auch schon mal überlegt. Und da wollte er sich was bei D-Link angucken, die haben halt so Kameras und der andere, der dabei war, der erzählte halt ja, das wäre doch super zu machen, alles mit seiner Synology-Box, die er hätte, also dieses NAS, was man da kaufen kann. Es hätte halt so eine App oder Programm oder was man da ja, diese Add-ons, die man da haben kann, womit man eben einfach nur so eine Kamera anschließt und der macht letztendlich die ganze Steuerung dann. Das fand ich ganz interessant. Das war mir jetzt auch neu, dass man das damit machen kann, also so eine Überwachung.
Du liebäugelst ja auch schon lange mit einer
Synology. Genau, und ich suche halt immer noch ein paar Argumente dafür. Das wäre das eine Argument. Und was der eben auch erzählt, das fand ich auch ganz interessant, dass er noch auch so ein anderes Programm auf der Synology nutzt, um seine Daten nochmal zusätzlich zu sichern in die Cloud. Und zwar erzählte der von sowas, das nannte sich Crash Plan. Ist wohl in der USA irgendwie Speicher, wo man jährlich, er sagte was von 60 Euro oder 60 Dollar bezahlt und dafür unbegrenzte Traffic hat und seine ganzen Daten dann von dem NAS dahin hochladen kann oder eben auch wieder runterladen kann im Restore-File. Und die Synology-Box macht eben dann auch schon dieses AES 256, also eine Verschlüsselung, sodass man ja so gut wie keine Angst haben muss, seine Daten letztendlich da auszulagern, weil die werden nicht bei dem verschlüsselt, sondern die werden halt hier verschlüsselt bei dir zu Hause und werden dann da hochgeladen. Finde ich eigentlich auch eine sehr interessante Sache.
Je nachdem, welches Modell man da sich anschaut, gibt es ja auch welche, die haben Hardware-Encryption-Module drin schon. Dann, weil die ja doch recht schwachbrüstig meistens eher sind, was ja auch sinnvoll ist, weil für mich soll ein NAS auch ein bisschen stromsparend sein, sonst kann ich mir gleich einen Rechner dahinstellen.
Die kleinen meinst du, die machen das nur per Software?
Ja, die 13er macht, die hat ein Modul, glaube ich, drin. Gibt es ein 213, also ein 413 hat auf jeden Fall.
Ja, 213 gibt es auch.
Dann hat die 213 das bestimmt auch. Müsste man mal nachschauen.
Das weiß ich nicht.
Das ist ja eh diese, also zum einen zu dieser überhaupt mal Synology und Apps, also es gibt da jede Menge Sachen, auch von Drittherstellern, die man draufpacken kann. Und diese Videogeschichte, diese Überwachungsgeschichte, die ist auf jeden Fall schon immer standardmäßig dabei. Wobei man da unter Umständen, je nachdem, wie viele man davon anschließen möchte, auch nochmal eine zusätzliche Lizenz braucht. Also du kannst da, glaube ich, dann bis zu vier, ich kann ja mal gerade hier installieren einfach, vier Kameras mit einer erweiterten Lizenz irgendwie betreiben. Die kann halt eben auch IP Kameras anschließen. Ich installiere das gerade mal hier. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Und wir nutzen mal die Zeit, dass ich kurz auf Pause drücke, weil wir haben
perfekt
das offizielle Podcast-Getränk, das Neumarkter Lamsbräu weiße alkoholfrei. Das treibt und es ist auch sehr kohlensäurehaltig. Also wir müssen uns, glaube ich, ein neues offizielles Podcast-Getränk suchen, aber ich würde sagen, jetzt ist deine Chance. Und schon vorbei.
Der Download fertig?
Doch noch nicht, nein. Genau, aber ich gucke ab mal einmal, ob denn das 2.13 ein Verschlüsselungsmodul hat. Ja. Hat es, also, weil das 413 hat es auch, hätte mich jetzt gewundert, wenn es das nicht hätte. Generell ist bei diesen Synologies, das ist ein bisschen unübersichtlich alles, weil es gibt da zum einen welche mit Intel, ich glaube, das ist dann auch irgendwie so ein Atomprozessor oder sowas, und andere mit einem Power-PC. Mhm. Und da muss man manchmal so ein bisschen aufpassen, je nachdem, was man damit machen möchte, weil man kann ja auch jede beliebige Software normalerweise drauf installieren. Wenn das jetzt irgendwas, das ist ja Linux-basiert alles, und wenn du jetzt irgendeine Software hast, die halt nicht unter Linux PowerPC läuft, dann wirst du die natürlich auch da nie draufkriegen. Da muss man immer so ein bisschen, bisschen aufpassen, was man sich denn da kauft. Und die haben verschiedene RAM-Ausbaustufen immer auch. Also die unterscheiden sich jetzt eben nicht nur von, je nachdem, wie viele Platten reinkommen oder sowas, sondern die haben halt wirklich manchmal technisch auch nicht viel miteinander zu tun. Haben aber alle diese Software gemeinsam, dieses DSM, wo auch gerade die Version 4.2 von rausgekommen ist, die wirklich absolut genial ist, weswegen ich dieses Ding ja auch so liebe. Und genau, aber die DS213, die hätte auf jeden Fall ein AES-Modul und wahrscheinlich wird die auch sogar, das finde ich auch sehr interessant, du kannst an einige mittlerweile auch nochmal so eine Expansion anschließen. Sprich, nochmal so ein Ding daneben stellen, was dann aber einfach nur per eSATA oder USB 3.0, weiß ich nicht genau, damit verbunden ist und kannst dann nachträglich, wenn du irgendwann merkst, okay, die zwei Laufwerke reichen jetzt doch nicht, will nochmal zweimal 2 Terabyte dazu stopfen, dann kannst du dir einfach nochmal so ein Bay kaufen. Das ist das hier, warte.
Okay.
Dieses DX213 heißt das dann. Das sind quasi nur die...
Eine Erweiterung von Platten ist das dann eigentlich nur.
Genau. Die allerdings, so wie es aussieht, scheinbar nicht an die 13er-Serie dran passt. Finde ich sehr ungünstig dann von der Benamung her.
Das stimmt.
Ja, wenn die... Kann man jetzt auch nicht so eine weitere Serie... Das müsste man noch mal genau gucken. Naja, also es gibt ja dann immer diese mit dem J am Ende. Mhm. Auch das D... 212J, das ist ja das, was ich habe. DS212J. Da ist halt das Besondere, dass die sehr stromsparend sind, aber die haben halt auch echt einen ganz schwachbrunstigen Prozessor drin. Braucht aber im Prinzip kein Mensch normalerweise einen größeren Prozessor da drin, es sei denn, wenn du jetzt dieses Beispiel mit dem hier, du willst eine Videoüberwachung haben, wo du vielleicht dann in alles H264 irgendwie wegschreiben willst, was das Ding aufnimmt oder so, wo man dann eben schon mal gucken müsste, ob so ein kleines J-Modell jetzt dafür ausreichend wäre oder nicht.
Also bei mir wäre eigentlich die Idee, dass der mir ein Foto schickt per E-Mail, sobald sich da was bewegt. Und dann oder vielleicht ein paar Fotos hintereinander. Mhm. Weil was bringt es mir, wenn ich dann super Film auf das NAS speichere und der Dieb, sag ich jetzt mal, an die das NAS einfach mitnimmt mit der Kamera oder so. Sondern es muss ja irgendwie dann schnell quasi von zu Hause raus ins Internet oder eben per E-Mail mir dann zugeschickt werden.
Okay. Ja, stimmt. Also du kannst halt mit diesem Teil, also es gibt einmal, habe ich gerade gesehen, jetzt Lizenzen für jeweils eine Kamera und dann aber auch Lizenzen für ein Vierer-Pack. Mhm. Und damit kannst du halt, also du kannst auch eine Webcam per USB anschließen und direkt da dran, aber meistens hast du ja eher das Problem, dass du mehrere Bereiche überwachen möchtest und jetzt einfach nur einen zentralen Punkt haben möchtest, wo die ganzen Dinger zusammenlaufen. Und da kannst du dann halt eben auch so viele, wie du Lizenzen hast, IP-Kameras dran anschließen. Und dann unterstützt er aber halt eben auch, dass er da so ein Motion-Tracking macht und so. Also ich habe das Thema jetzt nicht Überwachung, sondern irgendwie Absicherung, so Alarmanlage oder sowas auch schon mal oft überlegt gehabt, aber bin da auch bisher noch nicht weitergekommen. Ich hoffe halt, dass das hier nicht so Mietswohnung, dass das eher uninteressant ist, aber bei euch.
Und das Thema Upload von den Daten, die du da gespeichert hast, hast du dir auch noch nicht überlegt, das mal irgendwo hin zu speichern? Ich meine, du hättest ja jetzt auch einen Server, du müsstest ja jetzt noch nicht mal irgendwo was kaufen.
Ja, ich habe mittlerweile halt nichts mehr so Wichtiges eigentlich. Also ich meine, ich hab das Synology ja im Prinzip, damit ich ein RAID 1 da habe. Einfach nur jetzt gerade auch mit Melanies Sachen von der Schule, die sie so hat und sowas.
Oder wenn es mal brennt oder sonst irgendwas ist.
Gut, dann ist halt weg.
Gut.
Hat man mal seinen ganzen alten Scheiß losgeworden, weiß ich nicht.
So kann man auch
aufräumen. Man kann sich ja so schlecht trennen von Sachen. Ich habe ja auch, ich weiß nicht, wie viele alte Festplatten noch in der Schublade liegen, weil man immer denkt, ja, da ist ja vielleicht noch irgendwas Wichtiges drauf, was ich dann auch nochmal rauskrame. Aber ja, wenn man das jetzt so verzeichnisweise vielleicht einfach macht, dass man sagt, hier habe ich wirklich Sachen, die sind jetzt irgendwie jobbezogen, die sind ganz, ganz wichtig, die muss ich im Falle von einem Brand wieder haben. Dann
also bei mir zum Beispiel sind es jetzt weniger jobbezogene Sachen, als das zum Beispiel die ganzen Fotos von den Kindern. Halt. Das finde ich zum Beispiel wichtig. Wenn die mal alle weg wären, wäre schon ärgerlich.
Ja, gut. Ja, aber da, also habe ich jetzt auch ein paar Fotos oder sowas, aber ist jetzt halt nichts. Kommt dann vielleicht, wenn man mal Sachen hat, die man fotografiert. Ich mache ja nur Katzenfotos im Moment. Das ist jetzt alles. Kann ich jederzeit reproduzieren.
Okay.
Und das eine Foto, was mir mal richtig gut gelungen ist, das ist auch mittlerweile irgendwo so oft verwendet worden, dass ich es immer wieder kriegen würde. Ja. Ja, aber fände ich mal interessant, ob du irgendwann dich dann doch noch überwinden kannst, eine Investition zu tätigen. Ich habe ja bei mir neulich überlegt gehabt, wieder diese 2, ich habe ja das 212J und irgendwie geht der Platz dazu neige und ich habe ja schon, was waren das? 2 Terabyte. Ne, ich habe glaube ich sogar 3 Terabyte.
Oder? Ich glaube, du hast die größere Version genommen, ne?
Genau, weil ich vorher hatte ich 1,5, genau, und jetzt hatte ich quasi verdoppelt. Aber auch das wird wieder weniger und da habe ich gedacht, ich brauche jetzt da auch mehr. Aber also weil ich verwende es für die Time Machine Backups von den 3 Macs und halt als ja DNLA-Server für meine ganzen Serien und Filme und sowas, die man so hat. Aber ich habe dann irgendwas, ich glaube, ich habe ein Time Machine Backup mal gelöscht, was ich hier nicht brauchte und dann war auf einmal wieder viel okay. Platz frei. Ja, weil ich hatte durch den Umzug da irgendwie alles doppelt gehabt und sowas, weil die alle mit einem anderen Namen dann jetzt gebackupt haben und sowas. Aber das finde ich halt auch sehr stark, dass du da direkt ein Time Machine Backup drauf machen kannst. Mittlerweile gibt es auch eine Software, mit der du Windows Backups drauf machen kannst. Das ist, glaube ich, auch mit dem 4.2er neu dazugekommen.
Also das ging vorher nicht, also würde mich
ja nicht wundern. Ja, du konntest das natürlich mit irgendeiner Fremdsoftware machen, aber jetzt hast du eine eigene dedizierte Anwendung dafür quasi. Direkt von Synology. Mal im Download Center hier gucken. So. Da hast du halt hier genau den Data Replicator 3. Der ist halt irgendwo, ich weiß jetzt, wie gesagt, Windows, das Ding hatte ich mir nie angeschaut und Time Machine Backup macht er halt mit den Bordmitteln eh schon direkt. Ja, aber das Ding ist echt, macht viel Spaß. Und vor allen Dingen, weil allein schon, dass ein NAS Spaß machen kann, finde ich, ist schon ein Beweis dafür, dass es echt irgendwo.
Das ist bei mir immer so die Angst, dass ich dann denke, ja komm, jetzt kaufst du das Ding für, weiß ich nicht was, 400 € oder so, halt mit den Platten dabei. Und dann stellst du in die Ecke und das macht dann so ungefähr. Ne? Und dann warte mal, bis man vielleicht irgendwann mal sich über beim Backup darüber freut.
Ja, ich finde halt allein dadurch. Ich habe das jetzt, ja, ich weiß gar nicht, 2 Jahre ungefähr. Kommt das hin?
Weiß ich nicht.
Ja, vielleicht ein bisschen weniger. Und in der Zeit kamen halt schon 2 Software-Updates raus.
Ja.
Erstmal das 4.1er und dann das 4.2er. Und jedes Mal waren auch wieder neue Funktionen dabei, über die man sich dann auch immer so ein bisschen freut. Dann hast du halt die Apps auf dem iPad. Dann kam jetzt diese persönliche Cloud dazu, dass du halt eben mit der Cloud Station dann auch entweder halt einfach nur, ich nehme meinen Laptop mit und habe einfach nur die Sachen, wenn ich dann wieder im LAN bin und mich einmal anmelde, dann wird einmal gesynkt, die Sachen, die ich dann im Ordner drin habe. Oder sogar auch über, wenn du es so von der Fire oder vom Router her einstellst, dass du auch von draußen drauf kannst. Dann haben die halt so einen eigenen Verzeichnisdienst, wo halt eben sich deine Box anmeldet, damit dein Client sie dann auch von draußen findet. Und so kannst du dann also auch wirklich immer, wenn du Internet hast, die Sachen auf dem aktuellen Stand halten.
Da gibt es auch so eine iPhone-App und sowas dafür,
genau,
ne?
Genau. Ich nutze zum Beispiel diese Sync-Geschichte nutze ich bei mir immer, alles, was ich so an Lizenzen habe, das lege ich halt in so einem zentralen Ordner ab. Und da ist halt dann immer, wenn man mal wieder was nachinstallieren muss, dann fehlt dir halt immer sonst die Lizenznummer und ich drucke halt also einfach einen PDF-Export von einer Webseite, wo ich irgendwas geklickt habe, wo dann die Lizenznummer steht oder eine E-Mail ziehe ich da rein. Wenn ich wirklich was auf Papier habe, dann scanne ich das und lege das da rein. Und das habe ich halt dann zum Beispiel über diese CloudStation und über Dropbox. Ja, doppelt. Also nee, das war auch die CloudStation, weil ich sie gerne mal ausprobieren wollte. Aber eigentlich mache ich es über Dropbox an der Stelle. Aber es ist ganz cool. Ja, man freut sich halt einfach immer wieder. Man guckt dann immer. Es ist so ein bisschen wie ein iOS-Update, wo ja auch sich nicht so viel Neues eigentlich tut, aber allein schon so ein paar Kleinigkeiten sind dann besser als vorher oder sowas und da hat man dann einfach ein bisschen Freude.
Aber da muss ich ja doch mal zuschlagen. Was empfiehlst du mir denn für Platten dafür?
Green, Red. Normalerweise würden die Green-Platten, glaube ich, schon reichen. Also die Red-Platten sind ja quasi wie die Greens, die haben nur eine andere Firmware drauf, die jetzt so. Es kommt so ein bisschen drauf an, wenn du jetzt wirklich auf diesem NAS ich sag mal, von den Applikationen her direkt draufschreiben würdest oder sowas.
Mache ich ja nicht.
Ja, also wenn das wirklich nur ein reines Backup eigentlich ist oder du schiebst mal Dinger da rüber. Backup
und dann, wie gesagt, für diese Anwendungen wie jetzt Video,
ja.
Steuerung, aber das war's. Also ich glaube, das muss jetzt nicht schnell sein.
Weil
die Green sind, haben 5400 Umdrehungen.
Haben die Red aber auch. Ich glaube, der Hauptunterschied, das ist wirklich nur eine andere Firmware und ich meine, dass da primär das Error-Handling irgendwie ein anderes wäre. Dass einfach nur die normalen Platten zum Beispiel öfter mal versuchen, einen Block zu schreiben, bis sie sagen, dass der kaputt ist. Ich glaube, das war sogar jetzt bei Mobile Max gerade in der letzten Folge mal thematisiert.
Schaltet der die Platten denn aus, das Synology?
Das macht ein, also ja, und da kommt es auch wieder auf das Modell an, welches man hat. Zum einen macht es natürlich einen Sleep von den Festplatten. Aber je nachdem, was du für ein Modell hast, kannst du sogar so einen Hibernate-Modus machen. Das ist halt wirklich, also das macht meins auch. Das schläft dann richtig ein und braucht dann auch nur noch ganz wenig Strom, wenn man es nicht braucht. Okay. Und da ist dann zum Beispiel der Unterschied, immer diese, die jetzt eher so für Privatanwender auch sind, die haben meistens dieses Feature drin, dass sie eben einen Deep Standby richtig haben. Und die Dinger, die halt jetzt eigentlich eher für Firmen ausgelegt sind, die können sowas dann oftmals nicht, die können dann eben nur die Festplatten in den Standby-Modus schicken. Aber in deinem Fall, wenn du natürlich so eine Videogeschichte machen willst,
ja, kann natürlich sein, dass
bräuchst du ja wieder eher was nicht wirklich in so einen Standby-Modus geht.
Wobei das Video, er soll ja nur aufnehmen, wenn sich irgendwas bewegt und ich würde es ja so ins Zimmer stellen.
Nein, aber er muss ja ständig gucken, ob sich was bewegt. Also das ist ja, also die Kamera löst das ja nicht aus, sondern das macht ja er dann im Prinzip schon. Also ich habe sie jetzt aber auch installiert, die App. Wir können uns ja mal anschauen, was da so Tolles mitgeht. Jetzt müsste ich nur noch eine Webcam anschließen am besten, aber es ist halt eigentlich schon eher so, wenn du...
Wie heißt die App jetzt?
Liest du es vor? Ich will mich nicht blamieren.
Ich kann es nicht sehen.
Da, wo meine Maus gerade
ist. Violent Station oder sowas?
Ja, irgendwie so.
Okay.
Genau, die startet dann im neuen Fenster und jetzt hätte ich halt hier die Live-View oder auch eben alles das, was er jetzt aufgezeichnet hat irgendwie. Das könnte ich jetzt da sehen.
Aber mal bitte auf Benachrichtigung. So, Bewegung entdeckt, Alarm erkannt, Bewegung entdeckt und Alarm erkannt, Archivierungsgrenze erreicht. Das kann man doch sehr individuell sogar.
Genau, du kannst dann halt per E-Mail, SMS, wobei jetzt der Unterschied zwischen SMS und mobil ist, okay, mobil ruft er dich vielleicht an oder
wahrscheinlich,
was. Ne? Und dann hier per MSN.
Super.
Und Skype ist natürlich ein bisschen daneben. Aber eine E-Mail und eine SMS gehen auf jeden Fall. Genau, hier kannst du dann eben. Achso, und Push-Dienst auf die eigene, auf ein gepairtes iOS-Gerät, wo halt die native App von denen drauf ist, geht halt auch. Das ist wahrscheinlich am besten, weil dann hast du wieder direkt einen Push davon und eben nicht nur eine E-Mail, die du unter Umständen dann, weil ich habe ja schon mal gesagt, was Wichtiges kommt eigentlich nicht per E-Mail. Und wenn gerade bei dir zu Hause eingebrochen wird, das könnte man jetzt schon als wichtig bezeichnen irgendwie. Ja. Weil ich halt mich so noch frage, was bringt's, wenn du ein Bild von dem Idioten hast, der da gerade deinen Rechner rausschleppt oder so. Also es ist ja keine Prävention, weil er weiß ja nicht, dass er gerade gefilmt wird dabei.
So ein bisschen wie bei Big Bang Theory, ne? Wo Sheldon da ankommt, der hätte hier noch DNA-Abdrücke auf der Cola und so weiter.
Ja, genau.
Und der wurde langsam aber sicher zur Tür rausgeht und das natürlich nicht mitnimmt, ne?
Wahrscheinlich. Ich meine, klar, zumal auch das Bild wahrscheinlich nicht so gestochen scharf sein wird, dass er jetzt gerade frontal in die Kamera grinst oder sowas. Hm. Wenn das jetzt jemand dann wäre, der einschlägig bekannt wäre, okay. Oder wenn du wirklich ganz schnell reagieren kannst und ich sag mal, du am gleichen Abend noch der Polizei das Bild gibst und die in den nächsten Stunden dann irgendwo da im näheren Umkreis irgendwie eine Kontrolle noch machen oder so.
Theoretisch kann ich ja, wenn gerade eingebrochen wird und ich bin noch bei der Arbeit oder sonst irgendwo, kann ich ja schnell die Polizei anrufen. Wenn sich dann natürlich rausstellt, dass das irgendwie die liebe Schwiegermutter ist, die da irgendwie
durch das Zimmer. Die solltest du auf dem Bild dann vielleicht erkennen.
Ist. Ja.
Nee, aber dann, angenommen jetzt wirklich, sie sind weg. Du hast das Bild von denen, so, wie geht's jetzt weiter? Wie kannst du der Polizei jetzt sagen, hier, ich habe hier ein Bild und da ist der drauf, der das war und ob ja, die da an dem gleichen, also
wenn wir keinen finden, vermutlich,
genau,
ne,
auf das Bild. Wenn er eine halbe Stunde bis Stunde Vorsprung hat,
schon vorbei.
Weil die sind ja meistens dann auch, die jetzt wirklich Wohnungs- oder die jetzt wirklich Einbruchdelikte begehen, das sind ja, glaube ich, auch eher so schon organisierte Banden, so bei den Eltern von meiner Freundin wurde ja mal eingebrochen und hatte die Polizei halt auch gesagt, die kommen meistens von weiter weg.
Mhm.
Die machen das dann, dass sie quasi, ich sag mal, in der Straße auch direkt vielleicht ein paar Einbrüche machen irgendwie. Und
ja, aber das wird auch wieder meine Chance. Solange die sich nur in der Nachbarschaft ja, aufhalten.
Aber
das, wahrscheinlich
die brauchen ein paar Minuten, um rein und wieder raus zu sein meistens.
Ja.
Und das Schlimmste ist, die kommen dann ja meistens nochmal wieder, hatten die auch gesagt, weil wenn sie dann einmal wissen, wo sie vor allen Dingen was finden, also A, dass sie da was gefunden haben, also wenn das jetzt irgendwie Schmuck war, mhm, dann geht man ja davon aus, der wird sich wieder neuen Schmuck kaufen. Dann kann man ja nochmal vorbeigehen und den nächsten Schmuck auch wieder abgreifen. Und vor allen Dingen, die müssen ja dann sich noch nicht mal mehr orientieren. Die wissen dann, das Schlafzimmer ist oben, die dritte Tür. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob sie sich das wirklich so gut merken.
Das ist alles ja die Frage, ob jetzt derjenige, der schon bei dem schon mal eingebrochen wurde, würde ja an die gleiche Stelle seine ganzen Wertsachen dann hin tut.
Oder sie wissen dann, wo sie nicht mehr suchen und suchen dann okay, in den anderen Verstecken nur noch. Ja, aber das ist halt immer schwer.
Das ist ja besonders frustrierend,
wenn, also wenn du
mehrmals zu Besuch hast.
Genau, es ist ja so Katz-und-Maus-Spielen im Prinzip. Und wenn du halt mit sowas, kannst du den Leuten ja eigentlich nur hinterher sein. Mit irgendwelchen Videobeweisen.
Aber das ist doch schon mal etwas.
Ja.
Wenn ich das Ding, wenn die dann einmal da waren, dann hänge ich das Foto von dem an die Tür und sage, ich weiß, wer du bist. Kommt auf jeden Fall nicht mehr rein.
Ja. Ja, also ich glaube, so andere Ansätze mit irgendwie Bewegungsmeldern oder sowas, die fände ich da wesentlich spannender. So eine Alarmanlage mit Bewegungsmeldern, die dann echt auch Krach macht einfach.
Ja, das war dann oversized.
Ja, weiß nicht.
Denke ich mal.
Ist ja mittlerweile auch gar nicht mehr so teuer alles. Ich glaube, ich kann sowas halt hier nicht machen, weil ich hätte ständig irgendwelche Alarme.
Ja, klar, ich
weil hier die Katzen unbedingt rumlaufen. Und hier macht es auch jetzt wirklich keinen Sinn. In der Wohnung würde ich es auch nicht machen. Aber ich meine, ihr seid ja auch ein bisschen...
Wir sind also da mitten auf dem Lande, ne?
Genau.
Das weiß es nicht.
Und du müsstest ja im Prinzip wirklich nur zur Terrassentür und vielleicht noch zum Eingangsbereich einfach zwei Bewegungsmelder und also eine Alarmanlage mit Bewegungsmeldern. Und dann, selbst wenn du die nicht immer scharf machst, sondern nur wenn du mal weg bist oder so. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall mehr für die Sicherheit bringen, als vor allen Dingen mit dem anderen würdest du ja auch die Webcam mehr oder weniger nur im Büro stehen haben.
War so dann, die Idee.
Ja.
Weil dann geht da einer rein und dann kann man den schön fotografieren. Ja. Und da läuft halt nicht ständig einer durch. Ich kann es ja nicht irgendwo hinstellen, wo jetzt immer einer durchläuft, weil ich es jetzt auch nicht immer an- und ausmachen will.
Ja.
Weil dann vergisst man es eh wieder anzumachen, wenn es genau darauf ankommt. Naja, muss ich nochmal gucken.
Auf jeden Fall. Andere Anwendungsfälle ist das Ding halt wirklich ein sehr, sehr schönes Spielzeug.
Ja.
Genau, das letzte Feature, was ja noch dazu kam, das war, dass du einen DVB-T-Stick anstecken kannst und dann quasi zum einen über verschiedene Rechner einfach schauen kannst, Live-TV,
mhm,
aber auch damit aufnehmen kannst direkt. Also das war auch, es funktioniert auch mit meinem Stick, hatte ich auch schon mal probiert, aber mir gefällt die Mac-App von dem ITV, also das ITV gefällt mir doch noch ein bisschen besser, als jetzt dieses Webinterface von denen.
Achso, was du jetzt hier stehen hast, das ist jetzt das ITV.
Genau, das ist.
Was da direkt in den Mac reingeht.
Genau, das ist von Elgato.
Mhm.
Halt so ein Mini-Stick, der ist wirklich nur so groß wie ein Fingernagel. Und den könnte man aber eben auch ins NAS mittlerweile stecken und da dann auch direkt aufnehmen und auch live schauen und sowas. Wobei ich jetzt auch, ich habe es nur kurz probiert, es hat jetzt auch nicht so ganz super geklappt alles. Kann jetzt auch wieder sein, dass das mit einem größeren Modell dann besser funktionieren würde. Mhm. Weil er ja dann, gerade wenn er jetzt dann das encoded ablegen soll oder sowas. Na, das Gute ist ja normal beim Digital-TV, du kannst ja den Stream einfach 1:1 wegspeichern. Also Digital-TV aufzunehmen ist ja relativ einfach und auch ressourcensparend, weil du einfach das, was du empfängst, 1:1 wegschreiben kannst, weil es ja schon digital ist. Wenn du das jetzt aber dann nochmal komprimieren möchtest, um es halt platzsparender abzulegen, weil das ist ja MPEG-2 TS, also Transportstream. Und wenn das jetzt in zum Beispiel MPEG-4 umwandeln möchtest, irgendwie H.264-Codec oder so, dann brauchst du da ja schon ein bisschen Power für. Und da wird jetzt die Kiste wahrscheinlich anfangen zu brennen, wenn ich das mache oder so.
Gerade die kleine, ne?
Genau. Oder auch wenn du, das hatte ein beim Kunden halt einer mal, der hat mich auch zu dem Gerät angesprochen, der hatte eine Kritik gelesen, dass diese Fotostation unheimlich lange dauern würde. Weil der erstellt halt Thumbnails.
Fotostation, was macht das?
Das ist quasi, wo du Fotos uploaden kannst. Aber jetzt nicht einfach nur in einem Ordner einfach nur die Fotos rein, sondern da hast du so eine Fotoverwaltung so ein bisschen. Und der erstellt halt auch Thumbnails von allen. Mhm. Und diese Thumbnail-Generierung, die dauerte halt auch einfach ewig lange da drauf, logisch. Mhm. Und gerade wenn du jetzt initial deine 500 Gigabyte Fotos da reinlädst, dann hat das Ding halt erstmal ein paar Wochen zu tun, bis es alle Thumbnails gemacht hat. Also da muss man dann immer noch mal schauen, was man für Anwendungsfälle hat, was man sich jetzt für ein Modell kauft. Na, aber bei mir war halt Hauptsache leise. Das ist ganz besonders wichtig immer, finde ich.
Ja.
Dass so ein Ding, wenn du es im Büro stehen hast, nicht noch mal so laut ist wie ein weiterer Rechner. Also hier hörst du ja auch gerade. Ich meine, jetzt hören wir gar nichts mit den Kopfhörern, aber
ja, ist auch so
schon angenehm leise auf jeden Fall.
Ich weiß gar nicht, was das Ding ist.
Neben dem Drucker steht es.
Okay.
Der anderen Seite da. Ja. Ja, aber das ist immer meine Empfehlung, wenn einer fragt, irgendwie, was für ein NAS kann ich empfehlen, dann würde ich immer das Synology empfehlen. Mhm. Na, vielleicht kannst du ja bald auch einen Erfahrungsbericht machen.
Genau.
Schauen wir mal. Und ja, der Bastian hat ja darauf bestanden, dass wir eine wiederkehrende Rubrik hier haben. Und das ist die, was spiele ich gerade und was will ich bald spielen? Und hast schon angedeutet, dass das nicht ganz zufriedenstellend sein wird jetzt, aber was spielst du denn gerade?
Ich finde überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht unzufriedenstellend. Ich spiele halt auf iOS-Geräte Clash of Clans. Das ist halt so ein, ja, man baut halt so sein Dorf auf, ist aber auch sehr kommunikativ, weil man halt, wie der Name schon sagt, in so einem Clan drin ist, also mit anderen zusammen. Und ja, mir macht das halt viel Spaß. Ich weiß nicht, was daran unzufrieden
sein soll. Nein, ich wurde ja auch da irgendwie geködert und mache das jetzt ja auch so ein bisschen. ja, das ist ein Schlumpfbärenspiel.
Ja, weil Schlumpfbären insofern, weil man jetzt halt In-App-Käufe tätigen kann und weil das Spiel halt so ein bisschen natürlich dann auch so ausgerichtet ist, dass man manchmal sehr lange braucht, um vorwärts zu kommen, wenn man jetzt diese nicht tätigt. Aber ich meine, das geht halt auch ohne und es macht trotzdem Spaß.
Ja.
Finde ich.
Also, vielleicht hätte ich echt noch ein bisschen mehr dann auch jetzt Leute angreifen müssen und sowas, als ich es im Moment tue. Jetzt ist halt einfach nur, okay, jetzt konnte ich wieder was machen und jetzt darf ich 3 Tage warten, bis der mit Bauen fertig ist und dann kann ich wieder irgendwas machen. Ja, das ist schon.
Ja, das ist ja das, was ich dir auch gesagt hatte vorhin, dass ich am Anfang auch gedacht habe, ja, warum soll ich jetzt jemanden angreifen, das lohnt sich doch gar nicht. Aber wenn du ein bisschen höher im Level bist, dann lohnt sich das schon. Dann bekommst du halt kein Gold und Elixier und wie diese Währung halt alle in diesem Spiel heißen, bekommst du halt nicht über Warten, dass die dir da generiert werden, sondern eigentlich durch Angreifen. Und man verliert halt natürlich auch ein bisschen was, indem man angegriffen wird, aber so ist das halt in dem Kreislauf.
Tja. Na, werde ich nochmal probieren. Gerade baue ich meine, ich glaube, meine Kasernen kann ich gerade gar nicht updaten. Das heißt, ich könnte dann jetzt mal. Aber auch dafür bist du wieder die neuen Truppen gebaut. Das baut ja auch, dauert ja auch ewig und
es dauert alles ewig, das stimmt. Es ist also so ein bisschen so ein Endlosspiel.
Und sonst spielst du gar nichts. Ich habe ja irgendwann mal, glaube ich, schon gesagt, dass du Assassin's Creed 3 spielen würdest, aber das
spielst du nicht mehr. Ja, habe ich ja gespielt, auch weil ich es geschenkt bekommen hatte.
Das war übrigens meine Empfehlung, dass man es dir schenkt. Deswegen bin ich sehr traurig, dass es dir nicht gefallen hat.
Ja, weiß ich nicht. Ich hatte 1 und 2 habe ich ja gespielt seinerzeit. Und da war irgendwie immer klar, was man machen muss. Irgendwie die Mission war immer klar und so weiter. Und jetzt ist es halt, ja, Open World kann man nicht sagen, aber man hat halt doch sehr viele Möglichkeiten, verschiedene Dinge zu machen. Und da ist halt auch viel für Abwechslung gesorgt. Und es hat auch eine Handlung, die jetzt auch ganz interessant ist. Aber trotzdem, irgendwie ist der Funke nicht so übergesprungen. Ich habe mich an vielen Stellen immer so durchgekämpft und wusste gar nicht, was machst du jetzt da? Und es dauerte mir alles zu lange. Also das ganze Spiel zu spielen, da hatte ich irgendwie keine Lust. Und deswegen habe ich es jetzt einfach beiseite gelegt.
Weißt du, wie viel Prozent du ungefähr hattest zum Ende hin?
Ja, zum Ende hin, ich glaube, ich war irgendwie, bei 30-40% oder so und habe dafür aber extrem viele Stunden verbraten.
Okay. Bei mir ist es schon mal manchmal so, dass ich auch ein Spiel einfach nur noch, um es zu Ende gespielt zu haben, dann wirklich, mich zwinge, das noch irgendwie.
Ja, wenn ich jetzt irgendwie bei 80% gewesen wäre, ja, oder hätte ich es auch gemacht, allein der Story wegen, weil es irgendwie ganz interessant ist. Aber so war es jetzt wieder, ich war in irgendeiner komischen Schiffsschlacht, wo ich jetzt irgendwie 10-mal hintereinander begonnen hatte und nicht wusste, was soll ich jetzt da machen. Wahrscheinlich bin ich auch zu doof dafür oder ich weiß nicht, was stelle mich selber zu doof dafür an, aber ich hatte einfach keine Lust mehr. An anderen Stellen hatte ich mich schon durchgebissen, wo ich sowas Ähnliches hatte. Ich weiß nicht. Es zog sich zu sehr.
Ich habe die 2 offenen Titel, wo ich so kurz vor Ende war, die habe ich jetzt noch irgendwie am Wochenende fertig gespielt. Also Dead Space 3 bin ich jetzt durch und Uncharted 3 habe ich auch durchgespielt.
Ach so, das hast du auch
da gespielt. Hatte ich noch irgendwie auch noch so 2 Stunden oder was. Dann habe ich jetzt auch die Trilogie endlich durch. Ich habe lange geweigert, die zu spielen. Das war ja so, irgendwie habe ich dem nie eine Chance gegeben und muss schon sagen, das ist schon ein sehr gutes Spiel.
Aber Uncharted 1 war doch eins der ersten guten PlayStation-Spiele, oder?
Ja, aber ich habe ja lange Zeit die PlayStation, also erstmal gar keine PlayStation gehabt und dann ja nur für Little Big Planet und eigentlich nur für Little Big Planet hatte ich mir damals zu Weihnachten gewünscht.
Ja, okay. Und das dritte, wie war das jetzt?
Ich fand ehrlich gesagt das erste am besten bis jetzt.
Okay, dann ist ja gut. Wollte ich ja nicht spielen, weil ich habe das erste und das zweite, glaube ich, auch gespielt. Ja, das zweite habe ich auch gespielt mit dem Hubschrauber und so.
Ja, also, ja, beim ersten war ich halt so geflasht von diesem Twist, der da plötzlich kam in der Story. Es war halt erst so, ja, alles noch normal und Und als dann eben, ja gut, ich meine, das Spiel ist so alt, da spoilert man, glaube ich, nicht mehr, aber als halt eben plötzlich die Zombies dann dazu kamen, da war ich schon ziemlich fertig. So, oh, was ist jetzt los und Hilfe und das war schon einfach geil. Also
da, wie du schon sagst, ist schon lange her, aber da habe ich das irgendwie ganz anders in Erinnerung. Ich fand das zwar auch sehr gut, das Spiel, auch grafisch und so weiter, war das da damals sehr überzeugend. Es hat auch Spaß gemacht, durchzuspielen. Aber ich fand jetzt gerade, als irgendwann die Zombies dazu kamen, irgendwie, das ist so, als würde Indiana Jones jetzt auf einmal irgendwie Zombies haben.
Hat er doch.
Ja, aber also ich
ja.
Weiß nicht, also ich fand das jetzt irgendwie, für mich war das so, jetzt haben sie aus allen Genres irgendwas rausgeholt, aus jedem Spielsystem und das muss jetzt auch noch so sein. Ich fand, das passte da gar nicht rein.
Ja, also ich fand's perfekt.
So unterschiedlich.
Bei mir hat dann wirklich, ab dem Moment habe ich das dann auch nicht mehr ausgemacht, seitdem das war. Ich habe hier bis tief in die Nacht gesessen hab das auch wirklich richtig intensiv erlebt, dieses Spiel an der Stelle. Also ich weiß noch, als man da eben auf dieser Plattform quasi war und die kamen von allen Seiten und man hat kaum Munition gehabt und das war schon geil. Dann habe ich den zweiten Teil sofort hinterher gespielt. Der hatte mich dann schon nicht mehr ganz so überzeugt, weil das auch so ein bisschen übertrieben wurde mit diesen Kletter- und Sprungeinlagen. Das ist ja schon absolut unrealistisch gewesen im zweiten Teil. Und im dritten ist es jetzt noch mal schlimmer. Also es hat schon eher was von Spider-Man, wie man sich da durch die Gebäude unter den Decken manchmal herbewegt und sowas. Naja, aber jetzt habe ich es auf jeden Fall. Das war jetzt auch so ein, ich habe es noch zu Ende gespielt, um es jetzt abzuhaken. Ja. Und das Ende vom dritten Teil war jetzt auch ganz cool. Aber es kam halt nie mehr diese Riesenüberraschung. Also im zweiten Teil hat es ja diese übernatürlichen Typen, die einfach diesen blauen Harz da gegessen haben irgendwie. die dann auch so ein bisschen, die hatten ja diese Schneemenschenkostüme da irgendwie an. Das war auch ganz okay, waren halt ja, immer so deine Zwischenbosse fast, wenn du die dann hattest, aber es kam jetzt eben nie mehr diese Riesenüberraschung wie damals beim ersten Teil. Und da habe ich immer drauf gewartet irgendwie. Aber so unterschiedlich ist das eben, das Erlebnis. Ne? Der eine findet es toll und der andere denkt dann, ups, was ist denn jetzt hier los? Ja. Und gibt es irgendwas, was du in Zukunft jetzt mal reintun möchtest? Oder möchtest du nach wie vor nur...
Ja, ich bleibe natürlich Clash of Clans, bleibe ich treu. Aber jetzt Gears of War ist ja auch... kommt ja auch am 22. März raus und das ist ja jetzt auch so eine, so ein Klassiker, den muss man natürlich jetzt auch weiter fortsetzen. Da freue ich mich auch schon drauf. Da können wir auch wieder schön zusammenspielen. Ist auch immer sehr schön.
Und hast du es schon bestellt?
Mhm. Ach ja, genau. Hat's ja. Ich habe es bestellt und habe es jetzt nochmal geschenkt bekommen. Habe es jetzt wieder, also quasi einen Gutschein geschenkt bekommen. Jetzt habe ich es wieder abbestellt bei mir. Bei Amazon diesmal ausnahmsweise, weil es da jetzt auch einen Controller bei gab für die Xbox. Den brauche ich zwar nicht, aber...
Ja, wenn es jetzt wenigstens ein Controller im Gears of War Design gewesen wäre, dann hätte ich es mir auch geholt.
Aber ja, sehr gut.
Ein schwarzer Controller. Das bereue ich ja, dass ich diese limitierte Konsole diesmal gab, dass ich die nicht geschossen habe. Die war richtig geil. Ich hatte ja dann, als die Halo-Konsole rauskam, hatte ich die vorbestellt. Mhm. Und dann aber kurz vorher wieder abbestellt. Weil so toll waren die dann auch nicht. Aber die Gears of War Edition...
Sah gut aus.
Die sehen natürlich unterm Fernseher jetzt vielleicht nicht ganz so gut aus. Was wieder den Frauen-Akzeptanz-Faktor.
Das stimmt. Die würden wahrscheinlich sagen, was ist das denn für ein hässliches Ding, ne?
Blut verschmiert. Und da los. Genau, aber Judgment freue ich mich auch drauf. Wird auch bei mir dann das nächste neue Spiel sein, was ich spiele. Und ich bin ja bald nochmal 2 Wochen im Hotel. Und da hatte ich mir jetzt vorgenommen, Rage endlich mal zu spielen.
Mhm.
Weil ich glaube, das ist so ein Spiel, was ich auch in der Zeit durchkriegen könnte.
Rage war jetzt?
Von id Soft.
Ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, ein Jahr
oder so. Ja.
Mhm.
Das hatte ich damals angefangen, aber irgendwie nicht wirklich weitergespielt. Der Basti hat das, glaube ich, direkt durchgespielt, als er sich das jetzt auf Steam irgendwann gekauft hatte. Und der war auch sehr angetan. Also, ja, einfach mal. Es wird ein solider Shooter sein, denke ich. Und kann man auf jeden Fall mal durchspielen. Ja, und dann denke ich mal, wird auch schon... hier Post in der Packstation warten. Aber Amazon ist das, ja doch, ist ab 18
liefert das dann wieder nur... Ja, die machen das ja, glaube ich, anders. Da ist nur persönlich irgendwie. Ja. Entweder man ist zufällig an der Haustür, was wahrscheinlich nicht passieren wird, oder ich muss es halt dann abholen.
Okay.
Packstation ist immer praktischer, ne?
Ja. Ja. Guck ich gerade mal auf die Zeit. Du musst ja auch gleich Richtung Heimat, ne?
Genau.
Ja, dann haben wir die Stunde auch auf jeden Fall voll.
Mhm.
Und
ich bin gespannt, ob wir nächstes Mal zu dritt aufwarten können.
Ja, brauche ich vorher ja noch wieder eine Kleinigkeit. Brauchen wir noch mal
und ich nehme mein USB-Headset mit. Probieren wir mal aus, wie es klappt.
Ja, wo ich nicht weiß, da muss ich da so rumfrickeln, dass das da funktioniert. Geht schon, das gibt so, das ist halt auch so, was es unter Windows, glaube ich, jetzt so gar nicht gibt. Du kannst unter macOS mehrere Audiogeräte zu einem virtuellen Gerät zusammenfassen. Weil eben die ganzen Aufnahmeprogramme, wie jetzt halt eben GarageBand oder auch Logic, die unterstützen immer nur ein Audio-Device. Das ist halt hier Core Media, ist irgendwie so. Core Audio, Entschuldigung. Und du kannst halt nur noch auswählen, welchen Kanal möchtest du jeweils von diesem Gerät aus aufnehmen. Und das dann jetzt zum Beispiel mit diesem mal eben schnell so einen Skype-Call da reinbringen oder sowas, geht halt auch nicht so ohne weiteres. Da hatte ich ja dann schon mal mit diesem virtuellen Device rumgeguckt. Ich habe da manchmal nur so ein paar Störungen gehabt, dass dann irgendwann was nicht ging, dann musste ich es nochmal neu starten und dann klappt es wieder, deswegen habe ich es jetzt immer weggelassen. Aber wenn man jetzt so ein USB-Headset noch zusätzlich hätte, müsste man das ja da irgendwie reinwursten. Soll mal schauen.
Ja.
Hätte es ja heute mitbringen können, hätte man es ja immer probieren können.
Nächstes Mal.
Naja. Gut.
Okay, liebe Hörer,
bis zum nächsten
Mal. Tschüss.